Wir werden am Ende dieser Woche, am Samstag, unseren angekündigten Raum der Stille offiziell eröffnen mit einem Gebetsvormittag. Das Schöne ist, ihr könnt ihn euch vorher schon anschauen. Und ich habe ein paar Fotos mitgebracht, dass wir mal sehen können, wie dieser Raum aussieht. Genau. Das also im Living Room. Ich freue mich total, bin richtig glücklich, dass es jetzt endlich soweit ist. Ich bin sehr dankbar für alle, die sich da reingehängt haben, dass dieser Raum soweit schon steht. Ein paar Kleinigkeiten sind noch zu ergänzen. Ich habe das seit mehreren Jahren schon auf dem Herzen, dass wir in unserem Gemeindehaus so einen Ort haben, wo man einfach mal still sitzen kann, zur Ruhe kommen kann und beten kann. Und einfach auch nur da sein kann und wissen kann, jetzt ist Jesus hier, jetzt ist Gott hier und ich kann einfach da sein und mich wird auch keiner stören hier. Das ist großartig. Und ich habe so gedacht, in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt heute, möchte ich das sozusagen unterstreichen. Und mir ist dabei für einen Predigttext sofort ein Satz aus der Bibel durch den Kopf gegangen, und zwar aus dem Propheten Jesaja, Jesaja 30, Vers 15. Denn so heißt es dort, spricht der Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Ich habe gedacht, dieser Satz passt doch perfekt zu einem Raum der Stille, oder? Das ist eine Verheißung. Das ist ein wunderbares Angebot Gottes, das der Prophet Jesaja damals seinen Landsleuten gemacht hat, dass er ihnen im Auftrag Gottes sagte. Und das ist ein Angebot Gottes, das auch für uns gilt, für dich und für mich. Durch Umkehr werden wir gerettet. Dadurch, dass wir uns Gott zuwenden, Jesus zuwenden, dass wir uns auf ihn konzentrieren, fokussieren. Durch Ruhe werden wir gerettet. Dadurch, dass wir eine Grenze setzen, eine Schranke errichten vor allem Lärm und vor aller Unruhe, dass wir aussteigen aus dem Karussell in unseren Gedanken, was sich immer dreht, das musst du noch, wie wird das werden, wie kriege ich das auf die Reihe? Im Stillhalten liegt unsere Kraft, dass wir unsere Aktivitäten runterfahren, dass wir Pause machen von der Arbeit und der Hektik. Und dann im Vertrauen liegt unsere Kraft. Und gemeint ist ja hier das Vertrauen, was wir auf Gott setzen, dass wir ihm zutrauen, dass er uns helfen kann, dass er uns helfen will, dass er interessiert ist an uns, dass er uns nahe ist. Und genau dieses Vertrauen führt dann auch dazu, dass wir still sind, still werden, ruhig werden, aufhören mit all der Hektik, mit all dem nervösen, unruhigen Bemühungen, die Lage irgendwie in den Griff zu kriegen. Ein geniales Versprechen Gottes. Vertraut mir. Kommt zu mir. Hört auf, euch zu stressen mit Dingen, die ihr ohnehin nicht in den Griff bekommt. Ich, so verheißt uns Gott, kümmere mich um euch. Das perfekte Wort für einen Raum der Stille, oder? Aber vielleicht denkst du jetzt, ja, ich weiß, das wäre wirklich eine gute Sache. Ich sollte etwas mehr beten, etwas mehr zur Ruhe kommen, etwas mehr stille Zeit machen. Aber, und du ahnst es irgendwie schon, das wird nichts. Zu viel zu tun. So viele Termine, so viele Verpflichtungen, so viele Aufgaben. Ja, es wäre schön, wenn ich mehr Zeit hätte, für Stille, für Bibellesen, für so einen Raum der Stille. Aber denkst du vielleicht, ich bin kein Pastor? Die werden ja dafür bezahlt, dass sie beten. Die haben viel Zeit für so etwas. Das stimmt natürlich einerseits, aber ich möchte eine ganz persönliche Sache sagen, dass mit dem Gebet, das ist auch für einen Pastor überhaupt nicht selbstverständlich. Wir Pastoren stehen in der Gefahr, weil wir den Glauben zu gewissermaßen zu unserem Beruf gemacht haben, beziehungsweise mit unserem Beruf verknüpft haben, dass wir den persönlichen Bezug zum Gebet verlieren. Ich hatte mal einen Kollegen, der berichtete mir, und mir ist was aufgefallen, wisst ihr, mit dem Berichten, wenn man ein R rauslässt, wisst ihr, was dann da steht? Ja, der beichtete mir. Der Kollege beichtete mir, er würde seit Jahren nicht mehr persönlich beten. Nur noch dienstlich, nur noch, wenn es dran war, im Hauskreis oder wo auch immer. Und das kenne ich auch persönlich, nicht ganz so krass, aber in der Tendenz. Das, was ich für Gott tue, wird zur Pflicht, zur beruflichen Pflicht, planbar, machbar. Und das Gebet ist dann noch das, was so oben drauf kommt. Ja, das ist eine super Zusage Gottes, die wir in diesem Gottesdienst hören. So spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Aber ihr seht am Ende diese drei Punkte. Und die lassen erahnen, dass der Satz, der Vers noch nicht zu Ende ist. Da kommt noch was. Und das schauen wir uns jetzt an. Doch, so geht das weiter in dem Bibeltext, ihr habt nicht gewollt. Offensichtlich hatten die damals auch ihre Schwierigkeiten mit dieser Ruhe und dem Stillhalten und dem Vertrauen. Was war da los damals? Zu der Zeit, als der Prophet Jesaja diese Sätze gesprochen hat, war Hiskia König in Juda. Und die Großmacht Assyrien bedrohte Israel und Juda. Wir haben das im Zusammenhang mit dem Propheten Jona schon gehört. Assyrien war ein verhasster, gefürchteter, unglaublich brutaler und gewalttätiger Feind. Der König Hiskia hatte eine Zeit gegen die Assyrer gekämpft und sich Unabhängigkeit bewahrt. Er hatte Verbündete in seinem Kampf gefunden. Er hatte Jerusalem zu einer Festung ausgebaut. Aber dann rückten die Assyrer mit riesigen Heeren vor die Stadt Samarien und auch vor die Stadt Jerusalem. Samarien war die Hauptstadt des Nordreichs von Israel. Jerusalem war die Hauptstadt des Südreichs. Samarien wurde eingenommen, trotz eines Bündnisses, was sie mit einer anderen großen politischen, militärischen Macht, Ägypten, geschlossen hatten damals. Und die ganze Bevölkerung wurde deportiert ins ferne Assyrien. Alle befestigten Städte in Juda wurden auch eingenommen. Hiskia, der König, der so lange erfolgreich gewesen war, musste sich unterwerfen der Macht Assyrien und hohe Tributzahlungen leisten. Und in dieser verzweifelten Situation war Ägypten, war ein militärisches Bündnis mit Ägypten für ihn und seine Berater aus strategischer Sicht die einzige Möglichkeit, hier nochmal heil herauszukommen. Stillhalten und Vertrauen waren zu der Zeit eine schwierige Option. Wie soll das denn gehen? Wir müssen doch was tun. Wir müssen doch reagieren. Zurück zu unserer Zeit. Auch wir kennen schwierige Situationen. Ärger zum Beispiel auf der Arbeit. Ein schwieriger, ein fieser Vorgesetzter, der dir das Leben schwer macht. Oder eine finanzielle Krise. Und du weißt nicht, woher das Geld kommen soll, was du brauchst. Oder eine verheerende Diagnose vom Arzt und du weißt, dass dir nur noch wenige Tage bleiben. Und was gibt es jetzt noch für Möglichkeiten? Was gibt es für Optionen? Was kannst du tun? Vielleicht ist die schwierige Situation aber auch für dich oder für mich weniger dramatisch, aber trotzdem bedrohlich. eine übervolle Woche, viele, viel zu viele Termine mit der Familie, Ärger mit den Schwiegereltern, was weiß ich. Was passiert eigentlich in solchen Situationen? Da passiert etwas mit unserem Körper. Da läuft ein Film ab, der ist schon geschrieben, das Drehbuch ist schon geschrieben seit der Steinzeit. Seit der Zeit, wo wir als noch Jäger und Sammler waren. Da wird Adrenalin ausgeschüttet. Dein Herz schlägt schneller. Der Blutdruck steigt. Die Muskelspannung geht hoch. Dein ganzer Körper signalisiert dir entweder Kampf oder Flucht. Du fragst dich, was kann ich tun? Was sind meine Optionen? Und dann sagst du dir, lass dir was einfallen. Und zwar schnell. Es muss doch irgendetwas geben. Das ist unser Erbe von der Steinzeit her. Nicht Ruhe und Stille. Aber Gott sagt uns, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Also noch einmal. Die Frage ist, wie entscheide ich mich? Wie entscheidest du dich? Gott lädt uns ein, vertraut mir, kommt zu mir, hört auf, euch zu stressen mit Dingen, die ihr nicht auf die Reihe kriegt. Ich will mich um dich, ich will mich um euch kümmern. Das ist Gottes Einladung. Das war sie und das ist sie, damals und heute. Und die Alternative, die war für die Menschen in Samarien und im Nordreich attraktiver. Sie haben gesagt, nein, auf Pferden wollen wir fliehen, auf schnellem Pferd wollen wir reiten. Pferde waren damals ein Symbol der Stärke, der Macht. Bei Paraden damals wurden die Pferde als erste vorgeführt. So wie heute bei militärischen Paraden die Hightech-Luftwaffe. Unsere Bundeswehr in Deutschland muss moderne Panzer, Kampfjets und Hubschrauber haben. Sonst lachen alle nur, wenn die Kisten so alt sind, dass sie auseinanderfallen beim Einsatz. Und für die Menschen in Samarien im Nordreich, da war eins klar, die Pferdemacht, die Ägypter hatten, die war ihre Trumpfkarte. Darauf wollten sie setzen. Da haben sie gesagt, wenn wir mit denen in einem Boot sitzen, dann haben wir eine Chance gegen Assyrien. Wir merken, wenn wir das so hören, das mit dem Vertrauen und Stille halten, ist kein Selbstläufer. War es nie und wird es nie sein. Einem unsichtbaren Gott zu vertrauen, vor ihm stillhalten, uns auf ihn ausrichten und fokussieren, wenn wir gestresst sind, wenn wir bedroht sind, wenn wir herausgefordert sind, das ist kein Selbstläufer. Hier geht es um unsere Entscheidung, um deine und meine Entscheidung. Und es ist eine Entscheidung, die uns nicht leicht fällt, weil unser Wesen, unser Inneres, unser Körper sagt uns, tu was, mach was, beweg dich. Und dann ist die Entscheidung, fokussiere dich auf Gott. Ich will mich auf Gott fokussieren, ruhig werden, stillhalten, Gott vertrauen. Liebe Gemeinde, das geht hier an der Stelle nicht darum, jetzt, als ob die Alternative wäre, passiv sein und gar nichts mehr tun oder hochtourig Action zu bringen. Nein, das ist nicht die Alternative, aber es geht um Prioritäten. Und es geht um eine Situation, wo das Ruhigwerden vor Gott nicht mehr an der ersten Stelle steht. Wo es so weit in den Hintergrund tritt, dass wir nur noch damit rechnen, durch das, was wir tun können, kriegen wir die Dinge in den Griff. Und vielleicht beten wir nochmal, dass Gott das segnet am Rand. Das war und ist immer eine schwierige Entscheidung gewesen. Aber deswegen gibt uns die Bibel, gibt uns Gott in seinem Wort auch hilfreiche Beispiele dafür, wie das gelungen ist. Und eine der schönsten Geschichten, die ich in der Bibel finde, ist die von dem Volk Israel, als sie aus Ägypten auszogen.
Es war ja eine langwierige Geschichte. Der Pharao wollte sie nicht gehen lassen und er hat alles versucht, sie zu halten. Und Mose hat im Auftrag Gottes dann Plagen angekündigt, 10 Stück an der Zahl. Und jedes Mal sagte der Pharao, okay, ihr könnt gehen. Und kurz später, nee, doch nicht, bleibt hier. Und dann endlich war es soweit. Und die Ägypter ließen sie ziehen und sie zogen aus und sie waren in der Wüste. Eine ganze Weile schon unterwegs und der Pharao überlegte es sich anders. Und er sagte, Mensch, wir sind doch blöd. Wir haben unsere billigen Arbeitskräfte gehen lassen. Das kann doch nicht sein, dass wir uns von dem ganzen Zauber haben beeindrucken lassen. Die holen wir uns zurück. Und der Pharao schickte seine Armee los mit Pferden, mit Pferdewagen. Und die rasten hinter dem Volk Israel her durch die Wüste. Und die waren an einem Weg, an einer Stelle angelangt, da war vor ihnen das Rote Meer. Da ging es nicht weiter und sie waren ein bisschen ratlos und sagten, vielleicht hat sich Mose vertan, vielleicht sind wir ja an der falschen Stelle, wir müssen bestimmt umdrehen, hier geht es ja nicht weiter, Wasser. Und dann drehen sie sich um und dann sehen sie da hinten am Ende des Horizonts Staub, eine Staubwolke. Und da sehen sie, da kommt was auf uns zu, da kommt was näher. Und dann erkennen sie, das sind Soldaten, das ist ein Heer, das ägyptische Heer. Ihr könnt euch vorstellen, wie die sich gefühlt haben. Da war Adrenalin pur im Spiel. Was sollen wir tun? Und sie wandten sich an Mose und sagten, warum hast du uns das angetan? Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten, damit wir hier in der Wüste sterben? Und dann sagt Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Der Herr kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten. Und dann hat Israel in der Situation etwas erlebt, was Geschichte geschrieben hat, Heilsgeschichte für Israel, was sich die Israeliten, die Juden bis heute gemerkt haben, Gott hat einen Weg durchs Meer gebahnt und sie sind da rausgekommen aus der Situation. Und ihre Feinde konnten ihnen nichts anhaben. Eine wunderschöne Geschichte, die uns Mut macht, aber lass uns noch mal anschauen, diese Entscheidung, um die es geht, hat Konsequenzen. Und wenn wir hier schauen, Jesaja, der Prophet, sagt, nachdem er die Einladung Gottes ausgesprochen hat, doch ihr habt nicht gewollt, sondern gesagt, nein, auf Pferden wollen wir fliehen, darum sollt ihr fliehen, sagt ihnen jetzt Gott durch Jesaja. Ihr habt gesagt, auf schnellem Pferd wollen wir reiten. Und Gott sagt, darum werden eure Verfolger schnell sein. Tausende fliehen vor dem Drohen eines Einzigen, vor dem Drohen von 5, ihr alle, bis ihr übrig seid, wie eine Signalstange auf dem Gipfel des Berges, wie ein Feldzeichen auf dem Hügel. Und das hier ist im Hebräischen, ist dieser Vers ein Wortspiel. In einer anderen Übersetzung kommt das noch schöner zum Ausdruck. Die habe ich uns auch mitgebracht. Gute Nachricht sagt, ihr sagt, nein, auf Pferden wollen wir dahin fliegen. Aber ihr werdet nicht fliegen, sondern fliehen. Ihr sagt, auf schnellen Rennern wollen wir reiten, aber eure Verfolger werden schneller rennen als ihr. Mit anderen Worten, Jesaja sagt, Gott sagt durch Jesaja, sich auf die Steinzeitinstinkte verlassen, hat verheerende Folgen. Niederlage, Flucht, Zusammenbruch. Und das hat seine Gründe. Ein paar Verse vorher in diesem Jesaja-Text, ihr könnt das gerne zu Hause in Ruhe nachlesen, findet Jesaja für das Verhalten des Volkes Israel, das sich so diesem Angebot Gottes, dieser Einladung Gottes verweigert, klare Worte. Jesaja sagt, das ist Schuld. Das ist Sünde. Das ist Unglauben. Und das gilt auch für uns. Wenn sich bei uns der Fokus verschiebt von einem Vertrauen auf Gott,
vom Gebet und Rechnen mit ihm hin zu einem Aktivismus, zu hektischer Betriebsamkeit, und wo Gebet und Ruhe vor Gott nur noch am Rande oder gar nicht vorkommen, dann ist das kein Kavaliersdelikt. Dann ist das nicht etwas, wo wir sagen, ja, da müssen wir mal ein bisschen an der Spiritualität nachbessern, dass wir da auch wieder geistlich etwas fitter sind. Nein, Gottes Wort sagt uns, das ist Unglauben, das ist Sünde. Damit wenden wir Gott den Rücken zu. Und das hat schlimme Konsequenzen. Jesaja gebraucht dafür in den Versen vorher, im Vers 12 vor allem, das Bild einer hohen Mauer, die einen Riss bekommt. Der Riss läuft immer tiefer und wird immer breiter und dann plötzlich stürzt die ganze Mauer ein. Versteht mich nicht falsch, natürlich können wir Erfolg haben ohne Stillsein vor Gott. Man kann sogar Milliardär werden ohne Stillsein vor Gott. Oder beruflich sehr erfolgreich. Man kann ein Studium super erfolgreich abschließen, ohne still zu sein vor Gott. Aber das, was eigentlich aus Gottes Sicht in unserem Leben wichtig ist, das verkümmert ohne Stillhalten vor Gott. Das nimmt Schaden. Und das führt auf Dauer zum Kollaps, zum Zusammenbruch. Dann stürzt das ein, unser Lebenshaus, unsere Pläne, unsere Hoffnungen. Das stürzt ein, als ob es auf hohlem Grund gebaut ist. Meine Eltern haben ein Haus gebaut am linken Niederrhein. Da hat der Bergbau den Boden, den Untergrund, an vielen Stellen ist das alles ausgehöhlt. Es sind so viele, so, und manchmal passiert es, dann bricht einfach die Oberfläche ein. Und dann stürzt das Haus, rutscht es weg oder stürzt tiefer. Ja? Ein Bild dafür, wohin das führt, wenn Menschen, wenn wir das Stillsein vor Gott verkümmern lassen. Wenn es nicht mehr an erster Stelle steht, wie es stehen sollte, wenn es nicht mehr die Quelle ist für unsere Aktivität, die dann natürlich auch wichtig ist. Von daher ist Umkehr, ist Buße, ist ein Umdenken an der Stelle ganz wichtig. Und da finde ich den letzten Vers klasse. Darum, so heißt es dort, wartet der Herr auf euch, gnädig zu sein. Darum erhebt er sich, um sich eurer zu erbarmen. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, selig alle, die auf ihn warten. Ich verstehe diesen Satz so. Wenn wir beschäftigt sind, gestresst sind und unter Druck sind, unsere Dinge auf die Reihe zu kriegen, sodass wir keine Zeit haben, uns auf Gott auszurichten, ruhig zu werden, stillzuhalten und ihm zu vertrauen, dann wartet Gott auf uns. Er wartet darauf, dass sich das ändert, dass du dich änderst, dass ich mich ändere. Und die gute Nachricht dabei ist, Gott will uns gnädig sein. Er, der Herr des Universums, der Schöpfer aller Dinge, er sieht dich und will dein Versorger, dein guter Hirte sein. Und er wartet auf dich, dass du zu ihm kommst. Dass du stillhörst und aufhörst mit dem Rennen und Rasen und ruhig wirst. Und dann, wenn wir es lernen, Gott Gott sein zu lassen, und wenn wir uns von ihm abhängig wissen, wenn wir es lernen, ihm zu vertrauen, statt selber mal zu meinen, die Dinge in den Griff kriegen zu müssen, dann werden wir entdecken, dass er die schwierigen Situationen 100-mal besser händeln kann, als wir das je könnten. Selig alle, die auf ihn warten, heißt es am Schluss. Unser Raum der Stille ist ein Angebot für uns als Gemeinde, hier umzudenken, umzukehren und Buße zu tun, wo das notwendig ist. Und ganz neu zu lernen auch, was es heißt, Gott zu vertrauen, Stille zu halten und ruhig zu werden. Wir wollen den Raum am kommenden Samstag, am 23. März, um 10 Uhr eröffnen.
Das ist ein Gebetsvormittag. Und da könnt ihr einfach kommen um 10, aber ihr könnt auch später dazu kommen. Es ist möglich, den Raum sich auch jetzt schon anzuschauen. Und es gibt eine Liste, wo man sich eintragen kann, wenn man in den Raum rein will. Das heißt nicht, dass man nur in den Raum rein kann, wenn man sich eingetragen hat, aber ein Schlüssel, wenn man sicher sein will, dass man einen Schlüssel kriegt, dann ist es gut, sich in die Liste einzutragen, denn da schreiben wir dann etwas später rein, wo ihr den Schlüssel kriegt. Ein ganz profaner, praktischer Hinweis noch. Zur Vorbereitung brauchen wir am Ende des Gottesdienstes 3 starke Männer, vielleicht auch 4, die sich bei Christel Knips melden. Und Christel, stehst du mal bitte auf? Ja. Also meldet euch bitte bei Christel direkt nach dem Gottesdienst. 4 starke Männer, die helfen, eine schwere Couch, ein schweres Möbelstück noch dort aus dem Bereich Raum der Stille rauszutragen. Zurück. Wenn wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, dann lädt uns Jesus ein, auch vor ihm stille zu werden. Das Abendmahl ist ein wunderschönes Bild dafür. Ich kann empfangen, ich bin eingeladen, ich bin beschenkt, ich kann mich an den Tisch setzen, ich muss nicht rödeln und machen und so weiter. Ich bin nicht der Gastgeber, Jesus ist der Gastgeber. Und er sagt, komm an den Tisch, koste, schmecke und sieh, wie freundlich ich bin zu dir. Das ist Jesu Einladung, ist Gottes Einladung, jetzt zum Abendmahl. Und es ist eine gute Hilfe, das zu leben und zu erleben. Selig sind alle, die auf ihn warten. Noch einmal dieses Wort, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillhalten und Vertrauen liegt eure Kraft.